herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Bin ich akustisch verständlich? Gefühlt bin ich sehr weit weg von euch, so von mir hier. Optisch auch? Ja, na gut. Hier sind ja noch Plätze hier ganz vorn. Das Thema der nächsten Minuten war schon bekannt gegeben. Ich weiß nicht, wer so diese Vorab-Bekanntgabe im Internet wahrnimmt. Ein Luther-Zitat: Wenn Gott keinen Spaß versteht, möchte ich nicht im Himmel sein. Ja. Ich versuche mich dem Thema zu nähern und ich beginne mit einer kleinen Anekdote. Ein Jugendlicher kommt nach Hause von der Gemeinde. Der Prediger hat ihn für die Bibel begeistert. Mutter, sagt er, das ist einfach super. Von nun an sprechen wir nur noch in Bibeltexten. Einverstanden, sagt die Mutter und weckt ihren Sohn am nächsten Morgen mit: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Darauf antwortet der Sohn: Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Winston Churchill hat gesagt: Lache nie über die Dummheit der anderen, sie ist deine Chance. Luther hat gesagt: Wenn Gott keinen Spaß versteht, möchte ich nicht im Himmel sein. Der jüdische Schriftsteller Ephraim Kishon: Humor ist Gottes schönste Gabe. Der jüdische Gelehrte Jakob Petuchowski, also die Namen müsst ihr euch alle merken, sagte: Theologie ohne Humor ist eine Gotteslästerung. Und vielleicht ahnt ihr so allmählich, wo der Hase langläuft. Der Kirchenvater Hieronymus, 3., 4. Jahrhundert nach Christus, meinte allerdings: Solange wir im Tal der Tränen leben, gibt es nichts zu lachen. Hieronymus war in seiner Zeit als Berater des Bischofs von Rom ein sehr eifriger Verfechter der Askese, besonders unter den Frauen. Trotzdem hat er Großes geleistet, die Vulgata, die lateinische Bibelübersetzung. In den Sprüchen steht, Kapitel 14, auch beim Lachen kann das Herz trauern. Christus hat nicht gelacht, heißt es in einem erbaulichen Buch des 19. Jahrhunderts, und darum soll ein Christ auch nicht lachen. Wenigstens im Gottesdienst nicht. Kurt Tucholsky wiederum hielt den lieben Gott für einen Humoristen und sagt, was Gott als gute Eigenschaft geschaffen hat, müsse er selbst im Übermaß besitzen. Der Schriftsteller Albert Camus, und das ist, finde ich, ein sehr treffliches Wort, vielleicht auch zuerst für mich: Die Einbildung tröstet den Menschen über das, was sie nicht sein können. Und der Humor tröstet sie über das, was sie wirklich sind. Hatte Jesus Humor? Hatte Jesus Christus Humor? Es wird von ihm nicht berichtet, dass er einmal herzhaft über einen Witz gelacht hätte. Es gab auch in jener Zeit schon sowas wie Witze, gab es tatsächlich. Müssen wir uns also vom Humor verabschieden? Das Wort Humor kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Feuchtigkeit, Flüssigkeit. Humores kennzeichnen im Mittelalter die Körpersäfte im Körper, die die verschiedenen Stimmungen auslösen und dafür zuständig sind. Und daraus wurde dann später die speziellere Bedeutung der heiteren Laune. Heitere Laune, das klingt etwas sabbatlicher als Humor. Der Fähigkeit, den Schwierigkeiten des Lebens mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Es gibt auch bitteren und zynischen Humor. Und manchmal scheint mir, da sind wir auch ganz gut. Mitunter der einzige Ausweg, sich gegen Unabänderliches aufzubäumen, eine Art Ventil. Der Verurteilte, der am Montagmorgen zum Galgen geführt wird, sagt: Na, die Woche fängt ja gut an. Das ist der blanke Zynismus, oder? Aber gläubigen Christen wirft man ja nicht einen Mangel an Zynismus vor, sondern die fehlende Fröhlichkeit und Lebensfreude. Ja, eigentlich bin ich so, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Horvath, ungarischer Philosoph. Udo Lindenberg hat das herrlich vertont. Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Freude ist ein wichtiger Bestandteil der Bibel. Etwa 360 Mal kommt in der Bibel das Wort Freude oder fröhlich, das Wort, stellt euch vor, 147 Mal, zumindest nach der papierenen alten Luther-Konkordanz. Oder ging es den Schreibern der Bibel damals möglicherweise genauso wie heute der Presse und den Medien? Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Also was willst du mir mit etwas Fröhlichem und Frohem? Die guten Nachrichten sind nicht interessant. Wenn es richtig gekracht hat, 120 Autos im Nebel zusammengerast, da prickelt es, wenn wir diese Nachricht lesen. Gibt es noch Fotos dabei? Ein Schiedsrichter im Stadion von den Spielern verhauen. Oh, lass noch mal zeigen die Szene, will ich noch mal sehen. Das packt uns. Wann hast du das letzte Mal einen unter uns getroffen, der mit leuchtenden Augen vor Begeisterung, vor Glück strahlend von einer guten Sache sprach? Von einer gelungenen Arbeit vielleicht, von ehrlicher Freude, über Dankbarkeit, die sein Herz erfüllt. Jesus ist zu einer Hochzeit gegangen, wenn er eingeladen wurde, und es wird von seinem Auftreten und seinem Verhalten nichts berichtet, außer diesem Wunder mit dem Wasser und dem Wein. Es ist vermutlich nichts Aufregendes passiert, was sein Verhalten betraf. Jesus hat wohl nicht dazwischen geschlagen und die ausgelassene Stimmung abgewirkt. Jesus hat scheinbar einfach mitgefeiert und das getan, was alle auf Hochzeiten tun, gelacht, gefeiert, sich gefreut mit dem Brautpaar. Oder passt das in unser Jesus-Bild, dass er da mitfeiert und mitlacht und sich mit freut über diese Menschen, die so glücklich sind? Eine andere Begebenheit, Markus Kapitel 9, Vers 33 bis 37, die lese ich tatsächlich mal. Ich habe hier die Luther-Übersetzung übrigens auf Papier gedruckt, das gibt es noch, wollte ich sagen. Und sie kamen nach Kapernaum, also Jesus und die Jünger. Und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr denn miteinander besprochen? Sie aber schwiegen. Peinlich, sie hatten darüber nachgedacht, wer der Größte sei. Ist auch, würde uns nie passieren, das gibt es bei uns ja überhaupt nicht. Aber damals die Jünger, die waren so. Und Jesus setzte sich und rief sie zu sich und sagt: Wenn jemand unter euch der Erste sein will, dann soll er der Letzte sein und aller Diener. Und er nahm ein Kind, und das ist das, worum es mir hier geht, stellte es mitten unter sie, herzte es, übersetzt Luther, also hat es umarmt, gedrückt. Und ich habe vor Augen, wie dieses Kind auf Jesu Arm ist und seine kleine Hand um die Schulter, um den Hals Jesu legt. Und Jesus sprach zu den Jüngern: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass an dem Augenblick, es ist jetzt nicht vom Text belegt, aber ich könnte es mir vorstellen, dieses kleine Kind, das er auf dem Arm hat, anschaut. Und wie hat er es angeschaut? Vielleicht wie das Mädchen im Schaukasten, das so fröhlich, so liebevoll schaut, dass man einfach nur merkt, wie einem das Herz warm wird. Jesus hat dieses kleine Kind, Junge oder Mädchen, steht auch nicht drin, ist vielleicht nicht so wichtig, angeschaut und angelacht und den Jüngern gesagt: So wie dieses Kind, das wäre gut. Nein, Jesus war ganz anders. Jesus hat die kleinen Kinder mit finsterer Miene angeschaut und sie gedrückt, dass ihnen fast die Rippen brachen. Und mit mürrischem Blick hat er den Jüngern gesagt, dass sie so sein sollen wie die kleinen Biester, sonst geht's ihnen an den Kragen. Und als die Jünger die lästigen Kinder verscheuchen wollten, weil sie ihnen furchtbar auf den Keks gingen, brüllte auch Jesus die Kinder an und machte ihnen Angst und verjagte sie, damit sie viel Respekt vor ihm hätten. Steht nicht drin. Das habe ich mir ausgedacht. Es steht nicht drin. Warum sind wir dann manchmal so? Steht so gar nicht drin in der Bibel. Als die Jünger darüber streiten, wer der Größte ist, nimmt Jesus das Kind, stellt es in die Mitte und drückt es. Und indem dieses kleine Kind Jesus anlacht und in die Runde strahlt, könnte ich mir vorstellen, sagt Jesus, so wie dieses Kind, wie dieses fröhliche Kind: Wenn es Gott gibt und er der Schöpfer ist, nicht nur des Himmels und der Erden, sondern auch dich und mich geschaffen hat, und daran glaube ich, dann hat er das doch gemacht. Dann hat er das doch gemacht, die Art, wie die kleinen Kinder drauf sind. Das ist doch sein Werk. Das ist doch nicht das sind doch nicht Unarten und wegzuerziehendes Temperament. Das hat doch Jesus gemacht, wie die Kleinen sind. Als hätte es die Situation nicht gegeben, lesen wir einige Texte weiter, dass die Jünger genervt wieder Kinder verjagen wollen. Markus 10, Vers 13, Jesus herzte die Kinder, legte die Hände auf sie und segnete sie und lachte sie an. Steht auch nicht da, aber ich glaube, es ist richtig. Oder hat er doch nicht gelacht? In der Bibel und im Glauben geht es ja doch um schwerwiegendere Dinge als um ein Kinderlachen, oder? Wenn eine Mutter ihr lang ersehntes Kind verliert, dann ist das doch einfach nur grausam und viel zu schlimm, dass man es einem Menschen aushalten lassen möchte. Wenn mir ein 18-jähriger Junge von seiner unheilbaren Krankheit erzählt, dann ist das nicht lustig. Wenn ich davon höre, dass Kindesmissbrauch und Gewalt in Familien geschieht, spüre ich Ohnmacht und unbändige Wut. Und ich möchte schreien. Wenn ich sehe, was Terroristen mit unschuldigen Kindern tun, dann möchte ich das sechste Gebot übertreten. Dann möchte ich in den Krieg ziehen. Wenn ich den leidenden Jesus am Weg nach Golgatha mein Kreuz schleppen sehe, dann vergehen mir die Witze. Allerdings, weil es Schweres und Leid und Unglück gibt, deshalb ist alles andere nicht überflüssig. Wenn ihr Jesus nachfolgt, muss euch deswegen nicht das Lachen vergehen, weil ihr Jesus nachfolgt. Salomo schreibt: Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Aber weinen eben auch. Aber dann auch wieder das Lachen und Frohsein. In der Geschichte ist das leider oft genug passiert. In dem bekannten Roman Der Name der Rose von Umberto Eco lesen wir, wie ein Mönch lieber ein ganzes Kloster abfackelt, als eine Schrift über die Komödie in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Denn die Begründung, das Lachen befreit den Bauern von seiner Angst vor dem Teufel. Ja, so ist Kirche mitunter. Die Angst ist der natürliche Feind des Lachens und der Freude und damit auch des Glaubens. Und damit auch des Glaubens. Nicht ohne Grund gibt es so ein Büchlein Angstfrei Glauben, weil das scheinbar ein Bestandteil des Gottesbildes ist, was wir auch heute immer noch weitergeben, dass dieser Gott, auf den wir hoffen, den wir lieben und auf den wir achten und verehren, auch zu fürchten wäre und er doch irgendwie da sitzt mit dem Buch des Lebens und mit dem roten Kugelschreiber. Die Angst ist der natürliche Feind des Lachens und der Freude. Lachen hat auch seine Zeit, sagt wiederum Salomo in Prediger Kapitel 3, Vers 4. Und auch diese biblischen Bücher sind genauso ernst zu nehmen wie alles andere. Wir Adventisten sind ganz konsequent von der Sterblichkeit der Seele überzeugt als biblischen Gedanken, und das ist richtig. Aber wir sollten nicht nur Zitate aus alttestamentlichen Büchern suchen, die uns bei unseren Dogmen helfen. Wir sollten all diese Sätze als das Wort Gottes und als Geschenke an uns und unser vielleicht schweres Herz annehmen dürfen und können. Wie schön gesagt, Jesus lässt die Kinder zu sich kommen. Was tun Kinder? Wie sind Kinder so? Also ich war ein ganz stilles Kind früher, aber im Gegensatz zu uns Älteren, sie spielen, sie lachen, sie sind grundlos fröhlich, sie sind gnadenlos neugierig, sie treiben uns Ältere mit ihrer pausenlosen Fragerei fast in den Wahnsinn. Kinder sind so etwas Herrliches. Im Dienst hier im Haus sind die unbeschreiblichsten Momente, es gibt sie nur ganz selten, was mich betrifft, weil jeder hat so seine Bereiche. Wenn ich tatsächlich so einen Vater da im Gang antreffe, der gerade das neugeborene kleine neue Menschlein auf dem Arm hält und so einen kleinen, ganz neuen Menschen sehen zu dürfen, das ist so was Herrliches. Warum berührt uns das so sehr? Warum tut uns das so gut und lässt alles andere verblassen? Kinder sind was Besonderes, so was Herrliches. Und genau das findet Gott gut. Ich glaube, die fröhliche Art der Kinder, ich glaube, das ist Gottes Werk. Die alles entscheidende Frage dieses Themas, hat denn Gott nun Humor oder nicht, lässt sich doch ganz einfach beantworten. Der liebe Gott muss eine große, große Portion Humor haben, wenn er uns Gestalten sieht, mit Sicherheit lächelt und lacht er vielleicht manchmal über uns. Ich könnte mir das vorstellen, dass er auch über uns manchmal lacht. Aber das ist, und das ist ganz wichtig, kein Auslachen, niemals. Gott denkt und redet gut über dich. Gott denkt und redet gut über dich. Das ist die Übersetzung der sogenannten Heiligtumslehre, wie wir sie gern nennen. Gott denkt und redet gut über dich und freut sich über dich. Gott hat niemals einen Menschen ausgelacht. Niemals. In der ganzen Bibel keine einzige Stelle. Bei Gott sind Humor und Liebe ein untrennbares Paar, das zusammengehört. Humor hat etwas Befreiendes, sogar Erlösendes. Wenn man wieder lachen kann, da löst sich so viel. Wenn jemand einen lang vermissten Menschen mit großem Trennungsschmerz endlich wieder in die Arme schließen kann, das ist etwas Erlösendes, etwas Fröhliches, etwas Frohes. Und das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Ich kenne deine Situation nicht und ich weiß nicht, welche Dinge dich gerade bewegen und beschäftigen oder woran du vielleicht auch trägst. Ich wünsche dir ganz persönlich, Doppelpunkt, Psalm 126, das steht auch dort für dich. Und ich nutze für diesen Wunsch die Hoffnung für alle Übertragung. Ich wünsche dir ganz persönlich, dort steht ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, wussten wir nicht, ob wir wachen oder träumen. Doch dann lachten und jubelten wir laut vor Freude. Auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, das ist großartig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir waren außer uns vor Freude. Das wünsche ich dir. Die Zuversicht und Gewissheit, der Herr weiß, wie es dir geht. Er sieht auf jeden Fall. Er liebt dich über alles. Du bist sein Kind. Du bist ein Königskind. Vergiss das niemals. Gott schenkt Entlastung, wenn du schwer trägst, Befreiung, wenn du bedrängt bist, und inneren Frieden und ein fröhliches Dennoch schenkt Gott. Das Leben ist ja gleichzeitig immer schön und schwer. Manches gelingt uns. Manchmal scheitern wir. Die Stunde des Scheiterns ist die Stunde der unerhörten Nähe Gottes. Vielleicht kannst du es so sehen. Und gerade nicht der Ferne. Mitunter bleibt uns Gerechtigkeit versagt. Diese Welt ist nicht gerecht. Unser Land ist nicht gerecht. Unsere Kirche ist nicht gerecht, weil wir Menschen das einfach nicht sind. In manchen sind wir aber auch reich beschenkt. Ich auch. Und ich würde, so war meine Antwort auf die Frage eines zu begleitenden Menschen der letzten Tage, ich würde auch heute loslassen können von diesem Leben und sagen können, ich hatte ein gutes Leben. Und das, was als erstes in meinem Herzen zu fühlen ist, wenn ich daran denke, dass es jetzt zu Ende wäre, das ist Dankbarkeit. Wir dürfen dankbar sein. Wir sind auch reich beschenkt. In Christus dürfen wir getrost sein. Darum, ihr Lieben, seid froh und getrost. Ihr seid Königskinder und Christus euer Heiland, der euch in seinem Herzen trägt, zu jeder Zeit. Gott segne euch und behüte euch an diesem Sabbat und in der Woche, die vor uns ist, und alle Zeit, die vor uns steht. Amen.